herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Reihe, dem Podcast IT-Recht oder wie man sonst sagen würde, EDV-Recht oder EDV-Vertragsrecht. Ich darf Sie hier ganz herzlich dazu begrüßen, zumal das IT-Recht zu einem meiner persönlichen Lieblingsthemen gehört. Es gibt aber noch wenige Menschen, die sich auf diesem Rechtsgebiet tatsächlich etwas näher auskennen. Insofern ist mir diese Podcast-Reihe umso wichtiger. Die Podcast-Reihe gliedert sich entlang der Linien, die ein klassisches IT-Haus auf dem Weg von der Produktidee über den Vertrieb bis hin zur Sonderform abwickeln muss. Am Anfang steht eine Produktidee und deren Umsetzung und die Erledigung damit zusammenhängender Inhouse-Fragen. Dann kommt es zur Entwicklung von Software, typischerweise Standardsoftware. Wir reden dann über Softwareüberlassung, dann gehen wir zum Softwareerstellungsvertrag und dann zum Projektvertrag und haben damit die drei großen Vertriebsformen beschrieben, nämlich Softwareüberlassung, Softwareerstellung und Pflege. Und dann geht es in Sonderformen des IT-Vertriebs, etwa Escrow, also die Hinterlegung von Quellcode, Open Source oder die Cloud. Also wir fangen an mit der allerersten Idee, denn am Anfang jedes Projektes steht eine irgendwie geartete IT-Idee. Also ich möchte etwas entwickeln, eine Software zur Verstärkung im Einsatz bei Schornsteinfegern. Man findet die Idee, Schornsteinfeger zu bedienen, klassisch, schickt das zu SAP und SAP schickt natürlich typisch 3 Wochen später ein Schreiben zurück und sagt, vielen Dank für die nette Idee, die Idee ist nicht umsetzbar, wir wünschen Ihnen viel Erfolg für einen weiteren beruflichen Werdegang. Es kann jetzt allerdings passieren, dass man dann kurze Zeit später den Fernseher anschaltet und feststellt, dass SAP weltweit bekannt gibt, eine neue Zielgruppe erreicht zu haben, nämlich die Schornsteinfeger. Man ärgert sich zu Tode und sagt sich, das ist doch die Idee, die ich sozusagen abgegeben habe an SAP und die können das doch nicht ganz einfach unbefugt verwerten. Aber das ist einer der Grundsätze des Immaterialgüterrechts. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Also man kann ganz frei solche Ideen tatsächlich vermarkten. Die Frage für ein insbesondere kleineres Softwarehaus ist daher, wie schützt man sich vor dem Klau von Ideen? Und das ist gar nicht so einfach, wie sich im Weiteren zeigen wird. Die einfachsten Formen, Ideen zu schützen, ergeben sich aus § 17 und 18 UWG. UWG ist das Gesetz zum Schutz gegen unlauteren Wettbewerb. 17 UWG schützt strafrechtlich und damit auch mittelbar zivilrechtlich Betriebsgeheimnisse. Betriebsgeheimnisse zeichnen sich dadurch aus, dass etwas mit Geheimhaltungswillen tatsächlich auch geheim gehalten wird und eine geheime Information ist. Zum Beispiel im IT-Bereich zählt dazu der Source Code, der Quellcode also, der typischerweise nicht an den Kunden herausgegeben wird und als eines der bestgehüteten Betriebsgeheimnisse jedes Softwarehauses gelten dürfte. Der Source Code ist also strafrechtlich geschützt, allerdings nicht gegen jede unbefugte Verwendung, sondern nur gegen die Verwendung in ganz engen Zusammenhängen. Zum Beispiel, wenn der Arbeitnehmer den Source Code mitgehen lässt, wenn er ihn kopiert, wenn jemand Arbeitnehmer besticht, ein Geld dafür gibt, dass sie den Source Code rausgeben oder wenn jemand mit technischen Mitteln den Source Code rekonstruiert. In solchen Fällen kann man etwas zum Schutz des Source Codes machen. Das läuft dann auch sehr einfach. Man stellt den Strafantrag und dann ermittelt auch erst einmal die Staatsanwaltschaft den Fall durch. Und dann kann man nachher als Betroffener mit Hilfe seines Anwalts Akteneinsicht nehmen nach der Strafprozessordnung und sich sogar kostenlos die gesamten Ergebnisse der Ermittlungen anschauen. Also ein sehr einfacher Weg, um festzustellen, was da eigentlich mal Sache war beim Gegner. Ja, neben dem 17 UWG steht der 18 UWG, die Vorlagenfreibeuterei. Komische Vorschrift, Vorlagenfreibeuterei heißt, ich habe bestimmte Skizzen, Modelle, Muster, technische Zeichnungen, die mit einem besonderen Vertraulichkeitsstempel versehen sind. Ich brauche also diesen Vertraulichkeitsstempel. Es dürfen im Kern nie Unterlagen rausgegeben werden, ohne dass da ein Stempel draufsteht, gedruckt, geheim, vertraulich oder sonst was. Dann kann ich auch nach 18 UWG vorgehen, auch strafrechtlich, aber auch nur in besonderen Situationen. Etwa zum Beispiel wieder, wenn der Arbeitnehmer solche Unterlagen mitgehen lässt oder wenn er sich abkaufen lässt oder wenn man selber anfängt, diese zu hacken. Das ist alles keine gute Idee. Ein wichtiger Satz stammt dann auch noch aus der UWG-Rechtsprechung. Alles, was im Hirn eines Mitarbeiters ist, gehört ihm. Solange der Mitarbeiter also keine Unterlagen abkupfert, abkopiert oder ähnliches, sondern allein aus seinem Hirn heraus, aufgrund seiner Erfahrungen, Unterlagen rekonstruiert, kann man ihn nie bestrafen. Das ist eine große Schwierigkeit, denn wenn ein ehemaliger Arbeitnehmer clever ist, wird er immer sagen, er hätte keine Unterlagen kopiert, sondern er hätte alles in seinem Hirn gehabt und das dann erst nach seinem Wechsel in eine neue Firma in die Selbstständigkeit vermarktet. Ja, das ist also 17-18 OWG. Dazu kommt die Richtlinie über Geschäftsgeheimnisse. Das ist eine neue Richtlinie der Europäischen Union. Die tritt im Sommer 2018 für Deutschland in Kraft, muss bis dahin also umgesetzt werden. Den Text als solchen haben wir schon. Und daraus wissen wir, dass die EU-Organe für Deutschland einen sehr weitgehenderen Schutz vorhaben von Betriebsgeheimnissen. Alles, was mit Geheimhaltungswillen und mit Hilfe von Geheimhaltungsvereinbarungen als geheim klassifiziert werden kann, ist gegen jede unbefugte, also nicht von einer Zustimmung gedeckten Verwendung geschützt. Das klingt also sehr gut, ist weiter als 17-18 OWG. Man wird abwarten müssen, wie der deutsche Gesetzgeber das dann umsetzen wird. Wird er neben dem 17-18 OWG noch einen zweiten Geheimnisschutz ins OWG reinpacken? Zu beachten ist, dass bei dieser Richtlinie auch sehr weitgehende Schranken und Ausnahmen zugunsten der Gegenseite eingeführt worden sind. So darf zum Beispiel die Gegenseite auf jeden Fall Geheimnisse verwenden im Zusammenhang mit Whistleblowing oder als Presseunternehmen oder als Arbeitnehmer in Beziehung zum Betriebsrat oder sogar, das ist das Neueste, für Reverse Engineering. Es kommt aus den USA. Reverse Engineering heißt dort, dass man jedes Produkt analysieren, austesten, aufschrauben darf und sich daraus erlangte Informationen auch frei weiterverwenden lassen. Auch da gibt es wieder einen gewissen Schutz, nämlich man kann diese Freiheit des Reverse Engineering durch geeignete Geheimhaltungsmaßnahmen ausschließen. Insofern empfehle ich Ihnen zur Sicherung der EU-Richtlinie darauf zu achten, dass man alles, was man macht, alle Geheimnisse, die man rausgibt, immer mit einer Geheimhaltungsvereinbarung versieht. Das ist zwingend notwendig und muss auch dokumentiert werden. Und dass man in solche Geheimhaltungsvereinbarungen auch hineinschreibt, dass Reverse Engineering, also das Austesten, nicht erlaubt sei. Dann ist man einigermaßen sicher und hat damit auch einen sehr weitgehenden Schutz, strafrechtlich und zivilrechtlich, gegen jede unbefugte Verwendung von Geheimnissen. Daneben gibt es noch etwas andere Formen des Geheimnisschutzes. So könnte man sich zum Beispiel auch vorstellen, dass § 5 Absatz 2 UWG einen Schutz gibt, vor allem dann, wenn die eine Ware so nochmal nachgebaut wird, dass eine Verwechslungsgefahr besteht, wäre auch im mittelbaren Geheimnisschutz denkbar. Im Übrigen gibt es auch sowas wie ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung juristischer Personen. Das heißt, sollte es krass werden und jemand betriebsinterner weitergibt, verrät, dann könnte man ihn auch über § 823 Absatz 1 BGB tatsächlich auch noch verklagen. Ja, die wichtigste Schutzmaßnahme ist damit die Geheimhaltungsvereinbarung. Ein sogenanntes LOI muss her, ein Letter of Intent, ein COA, wie die Amerikaner sagen, ein Confidentiality Agreement. Ja, aufzupassen ist bei dem Confidentiality Agreement, dass man das immer mit Penalen koppelt. Denn das Problem ist, wenn ich gegen so eine Geheimhaltungsvereinbarung verstoße, müsste ich ja theoretisch als Rechtsfolge Schadensersatz nachweisen. Ich kriege aber nie einen Schaden nachgewiesen, wenn jemand nur die Vertraulichkeitsvereinbarung bricht. Also muss eine Vertragsstrafe her, eine Penale, um überhaupt eine Sanktion zu schaffen. Allerdings gibt es das Problem, dass die Rechtsprechung Penale nicht zulässt, wenn man es nicht hinreichend konkret fasst, nicht hinreichend bestimmt ausdrückt, was eigentlich verboten werden soll. Hier gilt nämlich der Bestimmtheitsgrundsatz, also nur Leute zu penalisieren. Im Hinblick auf eine allgemein gehaltene Vertraulichkeitsvereinbarung wird so nicht möglich sein. Das heißt, ich muss immer konkret sagen, wofür jemand bestraft werden soll. Zum Beispiel, indem ich reinschreibe, dass er einen Stand der Technik einhalten muss, was Datensicherheit angeht, dass er Firewalls einbaut, dass er seinen Laptop nicht nach Mallorca mitschleppt und. Weiter ist zu beachten, dass Penale nicht denkbar sind im Verhältnis zu Arbeitnehmern. Das deutsche Recht schließt eine Penalisierung von arbeitsvertraglichen Geheimhaltungsvereinbarungen aus. Und es gibt bestimmte Länder, die Penale nicht durchsetzen. Das wären zum Beispiel die USA, Großbritannien und auch die Schweiz macht sich schwer, Vertragsstrafen durchzusetzen. Also da wird es nicht so ganz einfach. Wenn Sie mal mit diesen Ländern zu tun haben, könnte es sich empfehlen, muss man sehr genau aufpassen, Schiedsvereinbarungen, also Schiedsklauseln anzufügen, sodass über die Durchsetzung einer solchen Geheimhaltungsvereinbarung nicht ein staatliches Gericht entscheidet, sondern das Ganze über Schiedsverfahren dann durchgesetzt wird. Im Internet finden Sie auf meiner Homepage bei den entsprechenden Mustern auch Muster von Geheimhaltungsvereinbarungen. Zum Beispiel, wenn Sie mein Skript aufschlagen, IT-Recht, dann ist im hinteren Teil auch, sind verschiedene Muster für solche Geheimhaltungsvereinbarungen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, bei der ersten Folge zugehört zu haben. Gleich kommen weitere. Vielen Dank.